Das ist ein vielgeliebtes Klischee, dass die dort sitzen mit ihren Ärmel schonen und warten, ob eine Weisung kommt und hoffen, dass keine kommt. Ich hatte kaum einen Tag mit weniger als 10 Stunden. Es gibt von Seiten des Ministers, der Ministerin, merkwürdigerweise immer ein Grundmisstrauen. Das war dann eine merkwürdige Geschichte, dass die sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen in den Blauen-Ressorts gesagt haben, es geht uns eigentlich gar nicht so schlecht, ja, man arbeitet gut mit uns. Und sozialdemokratische Spitzenfunktionäre in schwarzen Ressorts gesagt haben, es ist ein bisschen schwieriger geworden.
Heute geht es um BeamtInnen und MinisterInnen, wie ich dem Titel entnommen habe. Und in meinem Kopf habe ich sofort, wenn ich das Wort BeamtIn höre, einen Menschen, der um 12 Uhr Mittag den Stift fallen lässt und sofort, wenn Dienstschluss ist, nach Hause geht. Wird das jetzt eine langweilige Folge, frage ich mich. Aber ich glaube es nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Weitergedacht, dem Podcast der WZ. Mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Matthias Ziegler.
Hallo Petra, ich hoffe, es wird keine langweilige Folge und wir räumen gleich einmal am Anfang mit den Klischees auf, die es so zum BeamtInnentum gibt.
Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es eine langweilige Folge wird. Geht gar nicht. Also was hat es jetzt mit diesen Klischees auf sich, Matthias? Und vor allem, wen hast du getroffen?
Also die Klischees, die kennt man ja. Das ist so dieses Beamten-Mikado.
Beamten-Mikado kenne ich jetzt eigentlich nicht. Ich kenne nur die Beamtenforelle, das ist die Knackwurst.
Ja, stimmt. Und das Beamten-Mikado ist die klassische Situation. Zwei Beamte sitzen im Büro, das Telefon läutet. Wer sich als erster bewegt und abhebt, hat verloren.
Ah, okay.
Und über diese Klischees, aber vor allem auch über das Verhältnis zwischen BeamtInnen und MinisterInnen mit Blick auf die neue Regierung, habe ich mit jemandem gesprochen, Petra, den du schon viel länger kennst als ich in Wahrheit.
Mach's nicht so spannend.
Der Name Manfred Matzka. Sagt
ja,
er was?
Manfred Matzka, natürlich, kenne ich sehr gut. Habe ich auch schon einmal ein Buchprojekt gemeinsam mit ihm gemacht. 100 Jahre Verfassung hat das geheißen.
Ich würde sagen, dann kannst du ihn eigentlich gleich vorstellen.
Ja, also Manfred Matzka ist ein Spitzenbeamter, der in den unterschiedlichen Regierungen den MinisterInnen zur Seite gestanden ist.
Genau, als Sektionschef im Kanzleramt. Und über diese Zeit habe ich mit ihm gesprochen und eben ganz am Anfang auch gleich einmal über dieses Klischee vom Amtsleben.
Ah, auf das bin ich besonders gespannt.
Lieber Manfred, danke, dass du die Zeit für unseren Podcast nimmst. Ich schaue gerade auf die Uhr, es ist fast 12.30 Uhr an einem Freitag. Dem Klischee nach haben jetzt im Amt alle ihre Beamtenforelle aus der speckigen Kalbsschlägertasche rausgeholt und gegessen und gehen jetzt ins Wochenende.
Ja, wobei die Beamtenforelle auch schon abgekommen ist. Es gibt heute in allen Ressorts ganz gute Kantinen. Also so gesehen hat die Knackwurst mittlerweile ein bisschen ausgedient und Sushis und Salate sind gekommen. Wie überhaupt sich das Betriebsklima in den Ministerien ein bisschen der wirklichen modernen Welt angepasst hat. Es gibt Gleitzeit, es gibt Homeoffice, es gibt flachere Hierarchien.
Das heißt, das berühmte Beamten-Mikado wird nicht gespielt mehr im Amt.
Das ist ein vielgeliebtes Klischee, dass die dort sitzen mit ihren Ärmel schonen und warten, ob eine Weisung kommt und hoffen, dass keine kommt. Da wird schon viel und gute Arbeit geleistet. Ich glaube, dass noch mehr gute Arbeit geleistet werden könnte, wenn man die guten Leute in der Verwaltung arbeiten ließe, besser und freier arbeiten ließe, als man das tut. Für meinen Geschmack ist die Entscheidungsfreiheit, die Freiheit und die Möglichkeit, kreative Lösungen zu entwickeln, im öffentlichen Sektor, bei den Beamten, in der Beamtenschaft, in den Ministerien, in den Ämtern noch zu wenig ausgeprägt. Da wird noch zu viel Altersstil von oben herab regiert, an die Leine genommen. Das entspricht heute nicht mehr der Zeit und das entspricht heute auch nicht mehr der Denke junger Menschen, die frisch jetzt in die Ämter kommen. Das sind keine alten Beamten, das sind junge Leute, die sind IT-affin, die wollen flache Hierarchien, die wollen etwas umsetzen für die Menschen. Die Motivation, etwas für die Allgemeinheit zu tun, das haben wir mal abgefragt, ist viel höher bei jungen Beamten als die Motivation übers Gehalt. Und das finde ich eh ganz gut so.
Wie bist du eigentlich Beamter geworden und warum?
Ich habe Jus studiert. Es hat mir gut gefallen. Bin dann noch ein paar Jahre auf der Uni geblieben als Assistent Und dann war mir klar, ich möchte nicht mein Leben lang Aufsätze schreiben, zwei Löcher links hineinmachen und das war's. Ich wollte in die Wirklichkeit des Verfassungsrechts, das war auch mein Bereich Verfassungsrecht. Und wenn man in die Wirklichkeit des Verfassungsrechts will, dann heißt das, man geht in den Staatsdienst, man schaut, dass man hier ein vernünftiges Tätigkeitsfeld findet. Und ab dem ersten Tag habe ich gewusst, das ist schon meine Welt und da bleibe ich und da bin ich gut aufgehoben und glaube, ich war da doch für mich jedenfalls am richtigen Platz. Ich hoffe, ich war auch für die anderen am richtigen Platz.
Wie kann man sich den Arbeitsalltag eines Sektionschefs vorstellen?
Im Gegensatz zu Fernsehserien ist das ein Job, wo man wirklich arbeitet. Also Sektionschefs sind länger im Büro als ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kommen um 8, gehen um 8. So habe ich das immer scherzhaft gesagt. Es ist vielleicht nicht ganz so, aber ich hatte kaum einen Tag mit weniger als 10 Stunden. Weil man ja auch am Abend dann unter Umständen noch Termine mit dem Minister hat. Froh ist, dass der Minister endlich auf Nacht einmal Zeit hat für eine halbe Stunde. Und dann geht man halt um 8 oder 9 hin ins Ministerbüro und beredet das. Oder man nimmt offizielle Funktionen wahr, wo man ein Referat halten muss oder sonst irgendwie repräsentieren muss. Ansonsten ist der Alltag des Sektionschefs sehr stark aktenbasiert. Man macht den Computer auf, hat eine unglaubliche Fülle aus 10 Abteilungen. Dieses intensive Befassen mit Materien, mit Einzelentscheidungen, das sind schon 3-4 Stunden am Tag. Und dann muss man halt viel reden und viel sich zusammensetzen, weil in der Funktion übernimmt man Führung, man leitet Arbeitsgruppen, man führt Projekte und man hat auch einen ständigen Kontakt zur politischen Ebene, der am lästigsten sich manifestiert darin, dass der Minister Pressesprecher oder die Pressesprecherin anruft und sagt, entweder da sind die Medien hinter einer bestimmten Geschichte, da wollen wir aber nicht, dass irgendjemand redet, ja? Oder sie sagen, die Medien sind hinter einer bestimmten Geschichte, ich möchte gerne, dass sie reden, weil wir wollen das nicht politisch werden lassen. Aber, und das müssen wir durchbesprechen, was das Spin sein sollte und wo es hingehen sollte. Und dann gibt's auch noch eher unnötige, aber zeitfressende Tätigkeiten eines Sektionschefs, einfach zu repräsentieren, ja, irgendwo bei einer internationalen Tagung aufzutreten, den österreichischen Standpunkt zu verlesen, dabei zu sein, Wertschätzung zu vermitteln, einen Botschafter zu empfangen und solche Dinge. Das frisst schon auch 1, 2, 3 Stunden am Tag mitunter. Und das sind aber dann ein bisschen auch verlorene Zeiten insofern, als man dann zum eigentlichen Arbeiten nicht dazukommt.
Das heißt, man muss viele Bälle in der Luft halten. Waren es auch einmal zu viele Bälle?
Es gibt schon Phasen, wo man nach Hause geht und einen ziemlich großen Rucksack mitschleppt.
Und wie viel arbeitet eine Ministerin oder ein Minister, wenn schon der Sektionschef eine 50-Stunden-Woche hat?
Die Ministerinnen und Minister haben lange Arbeitszeiten. Ich formuliere das bewusst so, ich weiß nicht, ob sie arbeiten die ganze Zeit, aber sie haben lange Zeiten, wo sie nicht selbstbestimmt sind. Die kommen schon auch mitunter auf ihre 16, 18-Stunden-Tage, werden auch hineingezogen, weil jeder will was vom Minister, von der Ministerin. Und ansonsten haben wir viele Ministerinnen gesagt, bei einem der Bücher, die ich geschrieben habe, im Nachhinein haben sie festgestellt, dass sie die Hälfte ihrer Zeit für Sinnloses vertan haben. Sie würden es so nicht mehr wieder machen, aber die, die neu kommen, haben diese Erfahrung noch nicht gemacht.
Also das beeindruckt mich jetzt schon sehr, dass Manfred sagt, kein Arbeitstag unter 10 Stunden Arbeit. Das ist eigentlich so ganz genau das Gegenteil von dem Bild, das ich von einem Beamten, einer Beamtin hatte. Ja, jetzt würde mich noch interessieren, Matthias, welcher war der größte Wendepunkt von Manfred? Ich könnte mir vorstellen, dass es dieser Wechsel in der Regierung war, als die SPÖ nach 30 Jahren den Kanzler verloren hat. Und dann die ÖVP unter Wolfgang Schüssel die Kanzlerpartei war und in Koalition mit der FPÖ gegangen ist.
Du meinst das Jahr 2000, als vor genau 25 Jahren der Dritte zum Kanzler geworden ist. Das war tatsächlich eine massive politische Wende. Damals hatte die FPÖ gleich 5 Ministerien bekommen. Das heißt, 5 Ministerien sind umgefärbt worden. Für den Manfred selber war das gar nicht so eine große Wende, hat er gemeint, weil er eigentlich danach so ziemlich weitermachen hat können wie vorher. Aber natürlich für die BeamtInnen in den betroffenen Ministerien war es eine ziemliche Umstellung. Und mit Blick auf die neue Regierung habe ich ihn gefragt, wie das denn so ist, wenn auf einmal ein Minister, eine Ministerin kommt, der oder die eine komplett andere Parteifarbe hat als der oder die Vorgängerin.
In den Ressorts, die blau geworden sind und vorher rot waren, war die Situation ein anders als die, die von Rot auf Schwarz gewechselt sind. Weil die ÖVP hat eine gute und solide Beamtenstruktur immer gehabt. Die hat sich auch gehalten, auch in sozialdemokratisch geführten Ressorts. FPÖ hatte keine Beamtenstrukturen, hatte niemand im Haus und war geradezu darauf stärker angewiesen, mit den Leuten im Haus zu arbeiten. Es war dann eine merkwürdige Geschichte, dass die sozialdemokratischen Kolleginnen und Kollegen in den blauen Ressorts gesagt haben, es geht uns eigentlich gar nicht so schlecht, ja, man arbeitet gut mit uns. Und sozialdemokratische Spitzenfunktionäre in schwarzen Ressorts gesagt haben, es ist ein bisschen schwieriger geworden.
Wie sehr kann man ein Ministerium eigentlich umfärben?
Die Geschichte beginnt ja schon ein bisschen vorher. Bevor neue Minister kommen, gehen ja alte Minister, Ministerinnen weg. Und da ist nach einer Wahl, wenn man weiß, es wird eine andere Regierung kommen, eine etwas merkwürdige Stimmung in so einem Ministerium. Also nicht Endzeitstimmung, aber es gibt keine wirklich wesentlichen Aufträge mehr von oben. Es gibt keine Projekte, die angeleiert werden. Das ist an sich die Zeit, wo gute Verwaltungsleute einen sehr großen Freiraum haben. Ein guter Verwaltungsmensch hebt sich ein paar kleinere Projekte für so eine Phase auf und bringt die dann durch, weil niemand was dreinredet oder es niemand verhindert. Und dann kommt der Punkt, wo der neue Chef, die neue Chefin antritt. Und dann müsste man vielleicht eins vorausschicken, Beamte in Österreich, in den Ministerien im Besonderen, sind solche Situationen gewöhnt. Und ein unfriendly takeover gehört irgendwie zum Alltag von Beamten. Und im Grunde sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ministerien auch loyal, jedem und jeder gegenüber, auch wenn die Farbe wechselt, auch wenn die Person wechselt. Es gibt von Seiten des Ministers, der Ministerin, merkwürdigerweise immer ein Grundmisstrauen. Also gerade frisch kommende Minister haben das Gefühl, der Apparat ist gegen mich, ja, und ich muss den irgendwie kontrollieren oder stark hineinwirken oder an die enge Leine nehmen, viele Kontrollpunkte aussetzen. Das ist an sich gar nicht notwendig. Ja, dieses grundsätzliche Misstrauen dem Apparat gegenüber hat keinen sachlichen Grund. Das ist eine emotionale Geschichte und ich würde eigentlich jedem neuen Minister raten, das wegzulassen und mit Vertrauen auf die Leute zuzugehen. Ich meine, ich habe das persönlich erlebt. Ja, ich kam unter Klima ins Bundeskanzleramt und dann kam Schüssel und bekanntlich sind die Parteifarben der beiden unterschiedlich gewesen. Und es gab am ersten Tag, ich weiß es wie gestern, 6. Februar 2000, ein Gespräch unter vier Augen, der Kanzler Schüssel und ich. Und mit einem sehr harten Einleitungsstatement, aber einer sehr klaren Botschaft, wenn loyal zusammengearbeitet wird, dann wird das funktionieren. Und das hat funktioniert und nach 5 Jahren gab es eine Verlängerung durch den Kanzler, obwohl die politische Farbe nicht gestimmt hat. Und das war wirklich kein Problem und eine sehr geschäftsmäßige Kooperation. Professionell, geschäftsmäßig, da muss man nicht per Du sein und da muss man sich nicht beim Bier treffen am Abend, da kann man professionell zusammenarbeiten, das geht schon. Austauschen führt immer zu Problemen, weil ja die Menschen, die arbeiten im Ministerium, sei es Beamte, sei es Vertragsbedienstete, haben ein Dienstrecht, das es nicht ermöglicht, dass man die in die Wüste schickt. Also die bleiben ja im Haus. Und wenn man dann auf diese Weise eine größere Kohorte weißer Elefanten ansammelt, dann tut man sich mit der Führung eines Hauses nicht leicht.
Das heißt, in Wahrheit hat gar nicht der Minister die Macht im Amt, sondern die Spitzenbeamtinnen?
Nein, das hat schon der Minister, das hat schon die Ministerin, weil es gibt ein Weisungsrecht und, ja, aber da geht es ja nicht darum, dass man die Macht hat, zu sagen, wohin es gehen soll, sondern da geht es darum, dass die Umsetzung funktioniert. Und Motivation kann man nicht anschaffen. Ja, man kann einen Befehl geben, darauf hoffen, dass dann die Kohorten marschieren und das tun, was man will. Aber das ist old style. So kann man heute ein Dienstleistungsunternehmen, ein modernes, nicht mehr führen. Ich brauche die Motivation. Es ist sicher nicht so, dass die Beamten die Macht hätten. Schon gar nicht die Macht, etwas Besonderes durchzusetzen. Aber es liegt an ihnen, wie schnell etwas geht, ob es in die richtige Richtung geht. Und es geht auch darum, gerade weil du am Anfang gesagt hast, es gibt ja Minister, die kommen in ein Haus und verstehen nicht wahnsinnig viel von der Materie und kaum irgendetwas vom Regierungsgeschäft, vom Alltag. Und da ist es gut, Leute um sich zu haben, die wissen, wie das Werk läuft. Und es ist auch gut, Leute um sich zu haben, die sagen, Herr Minister, Frau Ministerin, ich verstehe, wohin Sie wollen, aber auf dem Weg fahren wir gegen die Mauer. Ein gescheiter Minister stellt dann die Gegenfrage, okay, und wie geht's?
Hast du unbelehrbare Minister auch erlebt?
Unbelehrbarkeit im Sinne von, ich will es aber trotzdem so, das kommt schon vor. Und ist auch legitim. Also es ist legitim, wenn der Minister sagt, ich hätte gern, dass man A und B macht. Und der Beamte sagt, A wird gehen, B geht sicher nicht. Das haben wir schon dreimal versucht, ist jedes Mal gescheitert. Ich sage es nur ganz deutlich, dass das scheitern wird. Und der Minister sagt, ich will es aber trotzdem. Dann wird man sagen, okay, wenn sie es trotzdem wollen, machen wir es halt. Ja? Auch im Wissen, dass das nicht gut gehen wird. Aber das letzte Wort hat dann natürlich der Minister. Wie überhaupt Minister rechtlich gesehen sehr, sehr stark sind in ihrem Ressort. Sie entscheiden alles und sie sind ja an niemandes Weisungen gebunden, weil die sind ja nicht dem Kanzler untergeordnet, sondern sie sind wirklich die Spitze der Entscheidung in einem Ressort. Umgekehrt rate ich auch jedem Spitzenpolitiker ab, sich ins operative Geschäft zu viel einzumengen. Also wenn ein Minister, eine Ministerin, Kanzler, Kanzlerin die Gummistiefeln anzieht und hinausgeht ins Feld, das geht immer daneben. Die sind nicht fürs Rudern da, die sind fürs Steuern da.
Das Wissen, das SpitzenbeamtInnen haben, gibt es da eine Art Schweigeverpflichtung?
Naja, es gibt einmal eine Amtsverschwiegenheit als Dienstpflicht. Also Dinge, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind, die sollen auch nicht der Allgemeinheit mitgeteilt werden. Ich habe in den 35 Jahren natürlich sehr viel gesehen, sehr viel erfahren, sehr viel gewusst, sehr viel nachvollzogen. Ja, ich habe also wirklich strafrechtswidrige Dinge nicht erlebt, aber so im Personalbereich einerseits, im Feld von Förderungen. Und ansonsten erlebt man natürlich Spiele, die auf dem politischen Parkett gespielt werden, wo also ein Minister, der ein Parteifunktionär ist, andere Leute in seiner Partei aushebelt, anlaufen lässt. Und so, aber da kann man sich dann einen Schritt zurückziehen und beobachtet das halt. Man weiß es, aber man spricht dann nicht darüber.
Man weiß es, aber man spricht nicht darüber. Das ist ein sehr spannender Satz, den ich mir jetzt, glaube ich, merken werde. Er sagt sehr viel aus. Also in 35 Jahren Beamtenkarriere hat Manfred vermutlich sehr, sehr viel gewusst und nicht darüber gesprochen. Aber wie viele BeamtInnen gibt es eigentlich in Österreich, Matthias?
Also wir haben im Bundesdienst rund 144.500 MitarbeiterInnen. Das entspricht circa 135.500 Vollzeitstellen. Wobei nur ungefähr die Hälfte davon echte BeamtInnen sind. Die andere Hälfte sind Vertragsbedienstete. Und BeamtInnen findet man vor allem in der Justiz und beim Heer. Da liegt der Anteil fast bei 100%. Außerdem sind 90% des Personals im Exekutivdienst, also bei der Polizei und in der Justizwache, beamtet. In der Verwaltung ist es ein knappes Drittel. An den Unis sind es 10% und an den Schulen etwa 7%.
Und es werden ja immer weniger. Also die Anzahl der pragmatisierten BeamtInnen sinkt. Macht das Manfred Sorgen?
Nicht wirklich, weil das Vertragsbedienstetenrecht an sich schon sehr stark ist, meint er. Also die Pragmatisierung spielt da nicht die große Rolle. Aber natürlich gibt es schon noch Möglichkeiten, wie man unliebsame BeamtInnen quasi auf Eis legen kann. Die Pragmatisierung schützt dann auch bis zu einem gewissen Grad.
Es ist nicht nur die Pragmatisierung, es wird vielfach überschätzt. Es ist ja auch bei den nicht pragmatisierten Bediensteten, das Vertragsbedienstetengesetz so, dass es starke Rechtspositionen der Beschäftigten enthält. Also man kann niemanden rausschmeißen und schon gar nicht aus politischen Gründen. Also der Schutz ist da, rausschmeißen geht sowieso nicht, aber was natürlich schon geht und bedauerlicherweise in den letzten Jahren öfters gemacht wurde, ist, dass man jemandem eine Funktion wegnimmt. Ist Abteilungsleiterin, wird dann zwar nicht ins Besenkammerl verräumt, sondern der Trick geht so, dass man die Abteilung in zwei Teile teilt, sagt, das muss ich aber jeden der beiden Teile ausschreiben und bei der Neuausschreibung spielt halt dann die vorherige Abteilungsleiterin nicht mehr mit. Aber wozu führt denn das? Da kommt wer externer und wir sind zerschlagen worden und hier liegen Ruinen herum und wieso kommen wir denn überhaupt dazu? Und wenn der vorherige Abteilungsleiter die große Loyalität seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, dann sitzt er ja weiter da, physisch. Und man wird zu ihm gehen und ihm die Dinge beraten. Also man hat ziemlich viel Sand im Getriebe und ziemlich wenig Motivation. Und eine der demotivierendsten Entwicklungen ist es, dass ganz junge Leute aus Ministerbüros hineingeschoben werden in die Hierarchie. Leute, die zumeist in fachlicher Hinsicht nicht das Wissen haben, das in einer Abteilung vorhanden ist und darauf angewiesen ist, dass man ihnen dieses Wissen auch sehr offen zuliefert. Und wenn das aber niemand tut, dann sitzen alle im Kreis und warten, was er halt so anschafft. Ja? Und wenn er was Blödes anschafft, dann machen sie es womöglich auch noch und lassen ihn gegen die Wand knallen. Und das ist dann natürlich das Ende einer erfolgreichen Beamten- oder Führungstätigkeit.
Das sind genau die Leute aus den Kabinetten, die du meinst, die da reingeschoben werden. Kannst du Beispiele für besonders gute und besonders schlechte Kabinette nennen?
Das Finanzministerium war immer ein großartiges Ministerium, was die Qualität der Bediensteten und ihre Arbeit anlangt. Die haben an Qualität verloren, dadurch, dass mehrfach aus dem Kabinett der Finanzminister, der verschiedenen Finanzminister, Menschen in das Haus hineingeschoben wurden. Wenig Intervention von Kabinetten gab es beispielsweise im Justizressort, und zwar jetzt unabhängig von der Farbe des Justizministers. Sie hat ja auch mehrfach gewechselt in den letzten Jahrzehnten. Aber dort gibt es diese Tradition nicht, da lässt man das Haus arbeiten. Viel Intervention von Seiten der Kabinette und auch eine Verschlechterung in der Struktur gab es im Innenministerium beispielsweise. Das sind aber alle die Ressorts, die auch viel in der Zeitung stehen. Also vielleicht gibt es eine Korrelation zwischen in der Zeitung stehen und ein Kabinett nicht im Griff haben. Vielleicht ist jetzt die kommende Regierung insofern ein neuer Anfang, als man sich in dem Punkt einmal wieder professionalisiert und dort zurückrudert, wo man merkt, im Haus hat diese Übermacht der Kabinette nicht gut getan.
Die Ministerien als Versorgungsposten für KabinettmitarbeiterInnen ist ja auch ein Thema. Also, dass bevor ein Regierungswechsel stattfindet, noch schnell auf den letzten Drücker die noch regierende Partei ihre Leute hineinsetzen möchte ins Ministerium. Da gab es allerdings eine Änderung, und zwar im Vorjahr, im Vorfeld der Nationalratswahl. Und zwar hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Stichtag für die Nationalratswahl keine Spitzenposten in den Ministerien mehr bestätigt. Das war ein ganz wesentlicher Schritt und auch ein Zeichen, das er damit gesetzt hat.
Genau, damit wollte er eben sicherstellen, dass die neue Regierung wirklich komplett neu beginnen kann, ohne Altlasten mitzuschleppen, sozusagen.
Manfred ist ja auch nicht mehr in dieser Position des Spitzenbeamten. Er ist schon in Pension.
Im Ruhestand.
Ja, genau. Beamter geht nie in Pension. Stimmt, er ist im Ruhestand.
Das heißt, er könnte eigentlich jederzeit wieder in den Dienst reaktiviert werden. Das passiert aber eigentlich so gut wie nie. Langweilig wird ihm aber nicht, weil er sitzt zum Beispiel im Aufsichtsrat der Bundestheater Holding und er ist ja im Jahr 2019 tatsächlich noch einmal ins Kanzleramt zurückgekehrt, aber nicht als Beamter, sondern als Sonderberater für eine Beamtin.
Für Brigitte Bierlein, die davor Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs war und dann Österreichs erste Bundeskanzlerin geworden ist, für 7 Monate.
Sie hatte eine Beamtinnenregierung angeführt, die eingesetzt worden ist, nachdem Türkisblau im Zuge der Ibiza-Affäre geplatzt ist.
Genau, ist allerdings schon verstorben im Vorjahr.
Ja, da ist mir eine traurige Ironie aufgefallen bei der Recherche. Brigitte Bierleins Amtsantritt als erste Bundeskanzlerin Österreichs war am 3. Juni 2019 und genau 5 Jahre später, am 3. Juni 2024, ist sie verstorben.
Und Brigitte Bierlein war ja nicht nur die bisher einzige Frau, die eine österreichische Bundesregierung angeführt hat, sondern auch noch parteilos. Das ist auch einzigartig in der Zweiten Republik.
Stimmt, und auch in der Ersten Republik, also in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, hat es auch nur einen einzigen parteilosen Kanzler gegeben, nämlich den ehemaligen Wiener Polizeipräsidenten Johann Schober. Der war allerdings eine höchst umstrittene Figur, ganz im Gegensatz zu Brigitte Bierlein, über deren Regierungszeit Manfred nur Gutes zu berichten hatte. Und ich glaube, damit ist er nicht alleine. Am 3. Juni 2019 ist ja etwas sehr Denkwürdiges in Österreich passiert. Da wurde Brigitte Bierlein als erste Bundeskanzlerin vereidigt. Sie war ja nicht nur die erste Frau in diesem Amt, sondern sie war auch noch parteilos. Das gab es ja bis daher eigentlich nur in der Ersten Republik bei Johann Schober. Was hat sie grundsätzlich unterschieden von ihren Vorgängern und Nachfolgern? Hat ihr Geschlecht Unterschiede gemacht zum Beispiel und ihre Parteilosigkeit?
Nein, das war natürlich eine Sondersituation insgesamt. Der Unterschied lag nicht nur darin, dass sie aus der Verwaltung, aus der Juristerei kam und parteilos war. Der Unterschied lag auch daran, dass die gesamten Umstände, die politischen Umstände, es politische Tagesgeschehen ein anderes war. Aber natürlich gab es da signifikante Akzente. Erster Akzent, sie hat gearbeitet mit einem sehr kleinen Kabinett und hat ganz bewusst das Haus eingebunden, die Beamten eingebunden, was sie auch leicht konnte. Sie war ja einer aus dieser Crew gewissermaßen. Ja, da findet man auch sehr leicht einen Kontakt. Zweiter Unterschied, sie hatte einen ganz anderen, einen sehr respektvollen Umgang mit dem Parlament. Was klar ist, sie hatte ja keine Partei hinter sich. Sie musste den Konsens suchen mit einer Mehrheit, mit einer parteipolitischen Mehrheit im Nationalrat. Das Dritte, sie war natürlich eine exponierte, gelernte und überzeugte Juristin und hat von Anfang an klar gemacht, der Rechtsstaat ist ganz etwas besonders Wesentliches. Das hat sie auch immer unterstrichen. Und da ist aber dann auch niemand zu ihr gekommen und hat etwas vorgeschlagen, was rechtsstaatswidrig gewesen wäre. Also das prägt auch in gewisser Weise die Kultur. Sie hat auch wirklich keinen einzigen handwerklichen Fehler gemacht in diesen 7 Monaten. Und das muss man auch einmal zusammenbringen in so einer Funktion. Ja. Es ist ja nicht so, dass es bloß eine Zwischenverwaltungsregierung gewesen wäre. In dem halben Jahr Bierlein-Regierung wurden genauso viele Verordnungen gemacht von der Bundesregierung und genauso viele Gesetzesvorlagen ins Parlament gebracht. Nur die ganz großen politisch-strategischen Entscheidungen, die kann natürlich ein nicht von einer Partei getragenen, von einer großen Partei getragenen Regierungschef nicht umsetzen. Das ist eine andere Art des Regierens.
Gerade jetzt mit Blick auf die bevorstehende Kanzlerschaft von Herbert Kickl machen sich auch viele Sorgen um die Demokratie in Österreich. Ist unsere Verfassung nicht nur schön, sondern auch resilient?
Die Verfassung Österreichs ist resilient, soweit eine Verfassung resilient sein kann. Wo ist der schwache Punkt einer jeden Verfassung? Ganz oben. Es gibt Grenzorgane, über denen niemand mehr ist. Und ein Rechtsstaatssystem lebt davon, dass diese Organe, die keinen Chef mehr haben, ja, sich sehr strikt und sehr präzise an Recht, Gesetz und Verfassung halten.
Wir sprechen jetzt vom Bundespräsident und Bundeskanzler.
Wir sprechen vom Bundespräsidenten, vom Bundeskanzler, wir sprechen von Ministern, wir sprechen von Gerichtshofspräsidenten, die alle im Sinne der Verfassung zusammenwirken müssen. Die Verantwortung dieser obersten Organe ist deshalb so groß, weil es kein Fehlerkalkül gibt, also weil es keine unmittelbare Reaktion auf einen Fehler gibt. Vielleicht eine mittelbare ganz entfernt, aber da ist niemand mehr, der sagt, stopp, das geht nicht, das war ungültig, das funktioniert nicht. Wenn ein Bundespräsident ein Gesetz partout nicht unterschreibt, wenn ein Minister, eine Ministerin sich an einen Ministerratsbeschluss nicht hält, dann kommt's an ins Getriebe, wir haben das gesehen. Das müsste im Stammbuch dieser Grenzorgane, dieser obersten Organe stehen, jeden Tag sich zu überlegen, welche Dinge habe ich heute am Tisch, wo ich mich so verhalten muss, wie es der Geist der Verfassung von mir verlangt, wie es die Rechtsordnung von mir verlangt. Und dann handle ich danach und dann reize ich das nicht aus bis an die Grenzen dessen, was gerade noch vielleicht zulässig und möglich ist. Dort liegen die Gefahren.
Also MinisterInnen kommen und gehen, BeamtInnen bleiben und das Klischee der BeamtInnen stimmt absolut nicht so, wie man es im Kopf hat. Das ist mir hängen geblieben von dieser Folge.
Und es ist doch beruhigend zu hören, dass ein Minister oder eine Ministerin nicht das ganze Ressort komplett von oben bis unten umdrehen kann.
Ja, und was mir auch jetzt wieder bewusster geworden ist, dass Brigitte Bierlein wirklich die bisher immer noch einzige Kanzlerin war. Also da, finde ich, könnte sich schon bald was ändern.
Ja, eine weitere Kanzlerin täte Österreich sicher gut. Und am gescheitesten ist natürlich, wenn MinisterInnen und BeamtInnen am selben Strang ziehen, auch wenn sie politisch nicht einer Meinung sind.
Ja, genau, also nicht gegeneinander arbeiten vor allem. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt.
Gerne auch abonnieren.
Freuen wir uns auch. Auf Wiederhören.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.